Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Wenn die Sonne aufgeht, ist der nächste Kaffee nicht weit, sagt meine heutige Gästin Jule Bortz, aka I Draw on Bikes. Natürlich können wir über die Vor- und Nachteile von Kaffee diskutieren, aber heute geht es mit der Künstlerin um viel Spannenderes. Wir sprechen über ihre Kunst, wie die Künstlerin Hilma af Klint sie inspiriert hat und ihr aktuelles Projekt, das sie für Brompton umsetzt. Außerdem geht es um Trends in der Fahrradwelt, wie wir denken, dass diese entstehen und natürlich ums Bikepacken. Jule teilt ihr Wissen rund um das Bemalen von Fahrrädern. Falls ihr das selbst vorhabt, solltet ihr heute ganz genau hinhören. Bevor es aber losgeht, eine kurze Werbeeinblendung vom Podcast Supporter Brompton. Ihr könnt nämlich ein handbemaltes Brompton von der heutigen Podcast-Gästin Jule Bortz gewinnen. Zur Eröffnung der ersten Berliner Junction am 8. Mai hat die Künstlerin zwei einzigartige P-Lines für Brompton handbemalt und eines dieser Kunstwerke kannst du gewinnen. Alle Infos und den Link, um an der Verlosung teilzunehmen, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Jule Bortz. Ja, wir haben ja zwei Rahmen gebaut, Timo und ich, und die müssen ja auch ein bisschen Farbe bekommen. Und nicht nur das ist der Grund, warum Jule von I Draw on Bikes hier jetzt gerade vor mir sitzt, denn ich weiß nicht, Jule, wie lange ich schon vorhabe, mit dir mal einen Podcast aufzunehmen, weil wir kennen uns schon lange. Du bist auch schon sehr lange in diesem ganzen, ich nenne es mal anfangs Fixed-Gear-Umfeld unterwegs und du bist vor allem Künstlerin und malst Rahmen und andere Fahrradanbauteile an. Deswegen ist natürlich jetzt der Anlass, also wir hätten jetzt gar nicht länger warten können. Manchmal ist das ja auch ganz gut, ne? Weil manchmal gibt es ja so Themen oder so Menschen, wo man denkt, so, oh, da gibt's so viel, worüber man sprechen könnte. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, boah, ich muss noch hier und da und überall recherchieren und dann kommst du nicht aus dem Quark oder dieser Anlass, ne? Weil wir es dann richtig, richtig toll machen. Und ich freue mich auch, dass du nach Hamburg gekommen bist. Wir sitzen hier im Studio. Jule nickt die ganze Zeit, weil ich hier vor mich hin sammle. Genau, und jetzt steht hier im Studio nämlich auch der neue Rahmen von mir. Und der ist ja fast fertig, muss noch ein bisschen schmirgeln. Und da muss ja demnächst eine Farbe drauf. Er müsste nicht, es gäbe auch andere Möglichkeiten. Also es geht auch heute darum, wie geht das eigentlich technisch? Was kann ich selber machen? Was machst du, wie machst du das? Aber auch ganz wichtig, natürlich geht es um deine Arbeit. Wie bist du dazu gekommen, Fahrräder anzumalen, Jule?
Ja, das ist so eine Geschichte, die ich ganz gerne erzähle. Die erzählt sich
das
auch
schon
ganz
mal gut.
Genau, sie erzählt sich auch ganz gut, sag ich mal. Wann das war, weiß ich gar nicht, aber ich glaube so vor 6, 7 Jahren, ich bin mir nicht mehr so richtig sicher. Und zu der Zeit habe ich in Berlin gelebt, genau. Und habe gerade angefangen, in dieser Welt Fixed Gear und auch in der Fahrradwelt mich so ein bisschen einzufinden. Habe gerade angefangen, so richtig Fahrrad zu fahren und hatte dann eine Knieverletzung. So Winter, Fixed Gear, Knieverletzung. So, wir kennen es alle.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Und
zu viel geskriddet.
Oder versucht, zu viel geübt. Ja. Und genau, war dann erstmal so ein bisschen deprimiert, weil ich konnte dann nicht Fahrrad fahren. Und dachte, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Projekt, um darauf hinzuarbeiten, dass ich im Frühling dann wieder durch die Wälder um Berlin skinnen kann. Und habe mir gedacht, hey, ich suche mir irgendwie einen Rahmen auf eBay Kleinanzeigen und ja, warum nicht irgendwie anmalen? Ich habe ja einen Design-Hintergrund und einen kreativen Hintergrund und habe das irgendwie auch einem Kumpel dann erzählt. Der so, ja, das ist doch eine klasse Idee, mach das. Und dann habe ich mir ein paar Stifte aus dem Graffiti-Laden geholt, weil ich auch gar nicht wusste, was hält denn da jetzt und so. Und habe angefangen, auch ein bisschen mit Sprayfarbe im Hintergrund und habe halt den Rahmen angemalt über so wirklich Tage. Es hat wirklich super lange gedauert. Und habe den dann am Ende auch zusammengebaut und auf Instagram gepostet und dann ging es irgendwie los. So. Das ging auch relativ schnell, dass Leute das cool fanden und mich dann gefragt haben, kannst du mir meine Gabel anmalen? Und ich so, ja klar. Und habe mich dann wirklich über Jahre so da reingefuchst, auch in die Techniken und so weiter. Ja,
ja, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ich erinnere mich, dass das damals, ich habe ja 2013 angefangen, ne? Das ist jetzt ja 11 Jahre her dann mittlerweile. Und ich weiß, dass damals ging das los, dass beim Red Hook Crit diese ganzen Special Editions auch im Kommen war. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es war nicht so, dass man ein Rad für die Saison gefahren ist, sondern es gab Hersteller wie Specialized damals, die haben für jedes Rennen ein neues Rad designen lassen.
Ja.
Großartige Konzepte auch,
ja.
Also richtig, richtig spannend. Und auch wir damals, ich hatte ja damals ein veganes, nachhaltiges Team gegründet, was nicht so ganz zu diesem ganzen Fliegen mit dem Red Hook zusammenpasst, habe ich dann irgendwann gemerkt. Aber genau, und auch der Support von den damals wirklich kleinen, nachhaltigen Marken war halt so, ja, wir können euch ein T-Shirt geben. Und genau, aber der Wille war da. Und auch da war es so, deswegen ist mir dieses Thema auch nie aus dem Kopf gegangen. Und ich habe natürlich auch mal geguckt, was du so machst. Damals hatte ich dann auch ein Teambike mir, also ich hatte auch dieses individuelle Bike mir überlegt für das ganze Jahr aber. Und das sollte ein ja, Bekannter von mir, Jim Avignon, kennen wahrscheinlich auch einige. Ja, genau. Also das ist ein ganz alter Freund von meinem Vater. Ich habe mit dem als Kind irgendwie in Kneipenkellern Bilder gemalt.
Cool.
Ja, aber jetzt kommt das nicht so coole. Der hatte mein Rad angemalt. Nur leider falsch rum. Also er hat den Rahmen falsch rum gehalten, weil er nicht so der Fahrradfahrer
ist. Ich lieb's, aber ist doch toll.
Ja, aber es wirkte nicht. Er hatte nämlich, das Konzept war, er hat halt die Namen vom Red Hook draufgeschrieben. Und wie gesagt, ich hätte es auch geil gefunden, aber es hat gar nicht funktioniert.
Okay,
gar nicht. Und dann hat Timo quasi das Konzept übernommen und hat das eben auch mit Farben aus dem, also mit Sprayfarben. Ne? Damals gab es Spraybike noch nicht. Also Spraybike ist eine Marke. Da haben wir jetzt mal unbezahlt Werbung. Das ist eigentlich eine Farbe, mit der man so als Amateurin, können, so, werden wir nachher drüber sprechen. Ne? Genau, so relativ einfach. Du hast damit auch schon gearbeitet.
Ja.
Ne? Genau. Also die wirklich dafür gemacht ist, Fahrradrahmen anzumalen. So, die gab es damals aber noch nicht. Oder wir wussten noch nichts davon. Ich weiß gar nicht, vielleicht gab es die auch schon. Aber ich glaube, es kam ein bisschen später im Zusammenhang mit diesem Hype darum.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, das ist so meine Geschichte. Wenn ihr mal, also vielleicht ist das der erste Tipp, haltet den Rahmen richtig rum. Oder macht ein Design, was auch
was in beide anders. Richtungen funktioniert.
Genau, genau, ja. Aber vielleicht, ja, wenn ihr so jemanden wie Jim Avignon bekommt, dass der euer Rad anmalt, das muss, vielleicht, braucht vielleicht dann auch Zeit und nicht, ja, und vielleicht ein, aber da kommt man ja auch nicht drauf, ne, dass man einen Rahmen falsch rum, also das war einfach gar nicht so in meiner Welt, dass jemand nicht weiß, wie rum ein Fahrradrahmen gehört, aber auf der anderen Seite, ja, hey, also wir haben hier einen stehen,
ja.
Den könnte man auch andersrum hinstellen, auf
Voll,
jeden Fall.
Ja.
Ja, okay, kleiner Exkurs, kennt das ja ein bisschen von mir. Du hast dann angefangen, ich erinnere mich auch an so Felgen, die du damals angemalt hast. Wir sind ja damals sehr gerne mit Hochflanschfelgen.
Ja, ist ja, für mich war es vom Vorteil, weil da gab es viel zu anzumalen, ne? Umso mehr Platz du hast.
Ja, also unsere Räder, eigentlich müssen wir mal ein paar Bilder raussuchen, ne?
Ist so.
Also die waren schon sehr pornös.
Ja,
also
ja. 80 Zentimeter und go.
Ja, ja. Ja, ja, war nicht immer praktisch. Also gerade hier so am Deich, damit zu fahren, bei dir bestimmt auch nicht, nee. Ne? Damals Berlin.
Damals Berlin, jetzt Rostock, genau.
Genau.
Rostock, da wird ja auch immer ein Lüftchen.
Ich denke, in den Fixier-Kriterien hatten die durchaus ihre Berechtigung. Und fixt hattest du ja keine Bremse. Deswegen,
ja.
Also war das auch kein Problem, irgendwelche Felgen runter zu bremsen. Ne?
Ja, nee.
Sehr praktisch. Was hast du noch angemalt so an Teilen? Oder was lässt sich gut anmalen?
Also, ja, das sind zwei verschiedene Fragen auf jeden Fall. Weil okay. Am Anfang habe ich alles angemalt. Da habe ich auch Sattel angemalt und versucht, die zu versiegeln. Das hat so semi-gut geklappt. Also am Anfang habe ich wirklich, als ich gemerkt habe, das ist irgendwie interessant oder das ist möglich, erstmal ein Fahrrad anzumalen und zu individualisieren, habe ich auf alles gemalt. Auch so auf Kettenblätter, also wirklich jedes Anbauteil. Und das ist aber alles natürlich ein Fahrrad, das ist, wird sehr beansprucht und der Rahmen ist, ja, der wird auch beansprucht, aber ist so die beste Fläche, sag ich mal, um es zu individualisieren. Und ich finde zum Beispiel auch nur mal die Gabel anzumalen ist irgendwie toll, wenn man nicht gleich den ganzen Rahmen machen möchte. Und was war die zweite Frage?
Was du am liebsten anmalst.
Also von diesen ganzen Felgen bin ich weg, weil wir auch alle nicht mehr diese Felgen fahren. Das heißt, auch so die Anfragen kamen jetzt nicht mehr, obwohl es eine tolle Unterlage ist. Aber ich muss sagen, Rahmen ist irgendwie das Interessanteste, weil du halt diese Dreidimensionalität die ganze Zeit hast und die ganze Zeit bedenken musst. Also wenn du halt einen Rahmen drehst, also sag ich mal, ich zeichne zum Beispiel gerne so kleine Straßen da drauf und die sind auch manchmal länger. Und dann drehe ich den Rahmen und drehe und drehe und drehe und dann bin ich halt auf der anderen Seite wieder angekommen und muss mir überlegen, wie finde ich jetzt ein Ende. Und das ist irgendwie so spannend, weil du eigentlich die ganze Zeit so drehst und wendest und von, ich gucke auch viel von unten und darüber nachdenke, von welchen Seiten siehst du denn einen Rahmen so. Und in welchen Momenten, siehst du was? Und wie kann man damit auch spielen? Ja, so versteckte irgendwie kleine Wörter oder Sätze mit reinbauen oder so, ja.
Ja, voll gut. Und dann, also ich musste ja neulich überlegen, wo meine Rahmennummer hinkommt. Ja. Ne? Oder wo die kleine Plakette. Also es gab zwei Sachen, die an dem Rahmen noch dran gelötet wurden. Einmal dieser Tannenbaum von Big Forest Frameworks und die Plakette. Und allein das war schon schwer, das zu entscheiden. So, es gibt dann ja immer die, sage ich mal so, die gute Seite, ne? Also wer viel Fahrräder fotografiert oder ich weiß nicht, das ist halt so, es gibt so ein paar Regeln, die natürlich auch wieder gebrochen werden können und sollten, aber man fotografiert Fahrräder ja immer von der Seite, wo man auch das Kettenblatt und die Gruppe sieht. Also spielt sowas natürlich auch eine Rolle. Möchte man, dass man die Rahmennummer sieht, wenn man das Fahrrad fotografiert? Möchte man vielleicht, dass man die nicht sieht? Wann möchte man, dass man die Plakette sieht? Zum Beispiel wollte ich die, finde ich es total schön, wenn ich hinter jemandem fahre und dann irgendwie ein nettes Detail sehe.
Voll, ja.
So.
Wo man also durchgucken kann.
Genau,
ne?
Ja. Genau. So zwischen den Sitzstreben, ja. Zum Beispiel. Da ist nämlich jetzt bei mir der Tannenbaum gelandet. Du arbeitest ja nicht nur mit einem dreidimensionalen Objekt, sondern auch noch mit einem dreidimensionalen Objekt, das verschieden dicke Rohre hat. Die Sitzstreben sind sehr filigran. Wie verbindest du dann sowas wie ein vielleicht etwas voluminöseres Unterrohr mit sowas Feinem wie die Sitzstrebe?
Genau, dadurch, dass ich das schon sehr lange mache, habe ich quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel so Scribble oder eher figurative Sachen zeichne, dann habe ich so ein Repertoire, sag ich mal. Wo ich weiß, das funktioniert an der Sitzstrebe oder wo ich weiß, das ist perfekt fürs Unterrohr. Und wenn ich halt zum Beispiel Kundenaufträge mache und die haben sich irgendwie noch einen Spruch gewünscht oder irgendwas, das ist wichtig, dann weiß ich, okay, das kommt aufs Unter- oder aufs Oberrohr oder vorne auf, wie heißt das Ding, Steuerrohr.
Ja.
Genau, das sind halt so die prominenten Stellen und da weiß ich, da kann ich dann auch mal in der Größe ausladen werden und Sitzstreben sind sehr schwierig, weil es einfach wenig Platz ist und ja, aber da weiß ich dann auch schon, dann wird es halt eher irgendwie so eher so ein bisschen dekorative Muster oder so, was halt aber auch sich ein bisschen dann mit den anderen Motiven ergänzt.
Ja.
Genau.
Ja. Du hast es ja eben schon angesprochen, du malst Fahrräder für Privatpersonen an und auch für Firmen. Wie ist das denn? Bleiben wir mal bei der Privatperson, die sich bei dir ein Fahrrad anmalen lassen möchte. Die meldet sich dann einfach, sagt, ich habe einen Rahmen oder musst du auch mal ein Rad auseinanderbauen? Oder wie ist das? Wie läuft das? Wie wäre das, wenn jemand das jetzt machen lassen möchte bei dir?
Genau, also Menschen melden sich via Website oder Instagram bei mir oder wenn sie mich halt irgendwie kennen, dann persönlich auf Messen oder wo ich halt einfach unterwegs bin. Und die haben meistens ziemlich klare Vorstellungen, okay, das Bike soll es sein, das ist irgendwie was Wichtiges, Persönliches. Und ja, dann, ich möchte es immer auseinandergebaut haben. Wir müssen darüber reden, wie ist der Lack, also was ist gerade drauf. Ist es wie bei dir jetzt zum Beispiel, da ist ja gar nichts drauf. Das muss ich natürlich alles wissen, um dann die Bemalung vorzubereiten und halt auch zu überlegen, wie wird es farblich, muss da vielleicht noch ein Unterlack etc. pp. Also da reden wir dann halt viel über technische Dinge. Und dann rede ich super gerne über, naja, die persönliche Note, sag ich mal. Weil ich möchte halt schon viel wissen, warum fährt die Person Fahrrad, wo fährt die Fahrrad, damit ich halt auch irgendwie etwas habe, was ich aufmale. Und da bin ich halt super gerne auch irgendwie lokal. Also ich frage auch mal gerne, okay, welche Berge oder wo bist du schon mal Fahrrad gefahren, welche Bikepacking-Tour, Jahreszahlen, alles sowas. Ich habe ja auch diesen Rahmen mal für Toni Martin gemacht, für seinen, Karriereabschluss, sag ich mal.
Ja.
Und das war super cool. Das war das erste Mal, dass ich mich auch darauf eingelassen habe, so persönliche Dinge da auf diesen Rahmen zu bringen. Und das war extrem viel. Wir haben quasi eine ganze Teamlaufbahn darauf getan, was er gefrühstückt hat und so weiter. Und es war halt super spannend, diese Person dann so kennenzulernen, ja. Und das halt alles so illustrativ auf diesen Rahmen zu bringen. Und dann wird es halt wirklich was super Persönliches.
Ja, kann mir vorstellen. Ich krieg gerade so ein bisschen Gänsehaut hier. Voll toll, stell mal vor. Also wenn ich mal meine Karriere beende.
Ja, dann.
Ja, sag ich Bescheid. Ja, aber wie toll, ne? Ja. Ich meine, der Typ hat wahrscheinlich haufenweise Räder, die ihm auch bestimmt alle was bedeuten. Aber so ein finales Rad, wo nochmal alles irgendwie zusammengefasst drauf ist, wie toll ist das denn? Ja. Ist auch auf deiner Website, ne?
Ja.
Hab ich gesehen, ja, die verlinken wir natürlich auch. Also könnt ihr auch schon nebenbei stöbern, idrawonbikes.com. Sehr gut, das hatte ich jetzt eben nicht mehr im Kopf, ob es .de oder .com, idrawonbikes.com. Aber Suchmaschinen sind ja auch unsere Freunde. So, genau, das ist so das. Da ist aber dann die Firma auf dich zugekommen wahrscheinlich.
Ich habe Marcel Kittel auf den Gravel Games kennengelernt.
Ach.
Und der hat sich das halt so überlegt.
Ja,
und das gut. War super cool. Also ich war natürlich super geehrt,
ja,
das machen zu dürfen, natürlich.
Ja, mega. Toll. Ja, auf sowas kann man dich kennenlernen, ne? Dann auf der
Ja,
auf jeden Fall. Nee, ich hatte eigentlich Kollektiv im Kopf, weil ich dich da zuletzt malen sehen habe.
Ja.
Aber die Bespoked ist natürlich noch viel präsenter und da warst du natürlich auch. Da hast du nicht vor Ort gemalt, aber du warst im Bespoked-Team drin.
Ich war im Team, ja.
Ja. Ja, ich meine, dank dir, mit dir.
Standen die Wände.
Genau. Was für die Wände zuständig.
Ja, ich meine, alles. Ich habe sehr viel gelernt in den Tagen.
Die Wände fand ich übrigens gut, weil die waren ja alle durch so Gramm, Gramm, die Taschenherstellerin, so Straps zusammengehalten.
Yes, ja.
Ja, das ist mir aufgefallen. Ein guter Werbemove eigentlich. Mhm.
Ja, krass, dass es dir aufgefallen ist. Also du hast anscheinend einen sehr Detailblick, ne? Ja.
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 Ich denke mal, oder also.
Ich nehme mich nicht. Also
okay.
Ich habe das letztens rausgefunden mit meiner besten Freundin, die ist auch Künstlerin. Und wir standen beide auf einer großen Wiese in Rostock. Und das war total der Schlüsselmoment für mich. Und sie war so irgendwie da an so einer Blume dran und ach, guck mal, die Blume und hier und das Blatt und so weiter. Und ich stand da und habe halt nur den Horizont gesehen, was danach kam. Und sie war so, ja, du hast voll den Panoramablick, ja. Und ich so, ja, was machst du da unten an den Blättern? So, und das interessiert mich dann nicht. Also
ja.
Ich glaube, es gibt so verschiedene Arten, so die Umgebung wahrzunehmen. Und
ja.
ich sehe alles in Panoramen. Und deswegen so diese ganze Bikepacking, in der Natur sein, das ist so die größte Inspiration für mich, so immer so Naturpanoramen zu sehen.
Ja, krass. Ja, ist ja auch total schön. Und,
ja, voll.
Und ja, aber da hast du recht. Ich bin eher die Detail Verliebte. Ja. Wie man ja auch jetzt ein bisschen an diesem Rahmenbauprozess. ich habe das als erstes über die Tannenbäume geredet. Genau.
Also mir wäre wichtig gewesen, dass es am Ende ein Rahmen ist, weißt du? Ja.
Und ich habe, als Juli hier reinkam, habe ich erstmal die Nähte quasi vorgestellt und wo da noch eine Macke ist, das ist mir dann wieder, habe ich nicht gesagt, weil mich stört eine Macke in der Naht, da muss ich mir ein bisschen schmirgeln, habe gleich gesagt, ich schmirgel noch ein bisschen, habe irgendwie das Tretlager gezeigt, wo es auch noch ein bisschen was dazu kam. Anstatt, der Rahmen sieht eigentlich echt gut aus. Dann ist es aber auch spannend, dass du mit so einer Leinwand wie einem Rahmen arbeitest, weil also das ist ja sehr weit weg auch von der Landschaft, von dem Panoramablick.
Ja, frage ich mich auch gerade. Das macht ja gar keinen Sinn eigentlich. Aber ich male gerne Berge irgendwie auf Rahmen. So ganz klein, Miniatur.
Ja, und wenn wir mal auf eins deiner aktuellen Projekte zu sprechen kommen, du hast nämlich 2 Promptons angemalt, auch für ein spezielles Projekt. Und da wiederum hast du dich von einer Künstlerin inspirieren lassen. Und die Bilder, die ich schon gesehen habe, eins ist ja auf der Website. Ist das von dem Projekt? Oder ist es was anderes?
Auf der Website, auf der Startseite, ja.
Ja,
da, genau. Okay. Das war so ein bisschen Work in Progress, ja.
Genau, weil die Künstlerin ist ja für ihre abstrakte Malerei mittlerweile bekannt. Wir reden hier über eine Künstlerin. Ich sage kurz Hilma af Klint.
Ja.
Eine schwedische Künstlerin, die vor allen anderen die ersten abstrakten Bilder gemalt hat und dann natürlich, wie es so oft ist bei Frauen, völlig in Vergessenheit geraten ist oder auch nicht gezeigt wurde. Es gab immer so dieses Gerücht, so wie ich es verstanden habe, dass sie gar nicht wollte, dass das ausgestellt wurde bis 20 Jahre nach ihrem Ableben. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen weiter recherchiert, weil das ist das, was bei Wikipedia steht. Mhm. Und jetzt habe ich ein bisschen weiter recherchiert, weil sie ihm jetzt auch große Ausstellungen, auch unter anderem im MoMA hatte. Und es gibt eine Doku und ein Buch, irgendwie eine Biografie. Und dass es tatsächlich so war, dass sie ausgestellt hat.
Ja.
Auch schon während ihrer Lebzeiten. So, also dass das gar nicht stimmt. Also der Eindruck, den man bei Wikipedia bekommt, ist so, ach, die war so in ihrem stillen Kämmerlein und das Genie, versteckte Genie und keiner hat's gewusst. Aber so war das gar nicht.
Nee, sie hat ausgestellt, aber sie wurde überhaupt nicht verstanden und überhaupt auch als Frau nicht wahrgenommen. Also die Menschen haben halt nicht verstanden, was sie da gemacht hat und deswegen hatte sie eigentlich immer nur so Misserfolg mit ihrer Kunst. Ja. Aber sie hat immer weitergemacht und das finde ich auch sehr beeindruckend an ihrer Lebensgeschichte. So.
Dann erzähl doch mal, wie du auf sie überhaupt gekommen bist. Ich kannte sie auch nicht und ich bin ja schon ein bisschen kunstinteressiert. Ja. So. Und was dich jetzt dazu bewogen hat auch, also dass dann vielleicht im nächsten Schritt sie als Inspiration für diese beiden Promptons zu nehmen.
Ja, also wie habe ich sie kennengelernt? Das ist auch eine lustige Geschichte, weil das war auf Kollektiv vor 3 Jahren. Da habe ich mich mit einem befreundeten Künstler getroffen, der auch Fahrrad fährt. Und das ist ja so mein Thema. Philipp Deines getroffen, habe ihn da auch mal kennengelernt. Wir kannten uns vorher nur aus dem Internet, weil er auch so cool zeichnet. Und er meinte, er arbeitet gerade an einem Graphic Novel über Hilma af Klint. Ja, und da kannte ich Hilma af Klint auch noch nicht und ich war so, ja, wer ist das? Und dann hat das halt so kurz umrissen, genau so. Und ich so, ja, spannend. Und er hat da extrem lange dran gearbeitet. Und man konnte es so ein bisschen auf seinen Social-Media-Kanälen verfolgen. Das ist so wirklich spannende Geschichte. Seine Partnerin hat die Biografie geschrieben.
Ach, okay, das müssen wir alles verlinken.
Ja, das müssen wir alles verlinken.
Ja, ja, ja.
Cool. Auch ein tolles, wirklich tolles Graphic Novel. Ich habe es mir natürlich dann zu Recherchezwecken dann mal gekauft jetzt. Es war halt irgendwie über Jahre in meinem Kopf, ja, da ist diese Künstlerin und total verkannt und eigentlich die Begründerin der Abstraktion. Und Abstraktion ist ja auch in meiner Arbeit irgendwie wichtig. Muss ich mich drum kümmern. Und dann habe ich mich quasi zusammen mit diesem Projekt für Brompton einfach mal drum gekümmert und dachte, okay, jetzt recherchiere ich das mal, gucke es mir genau an und versuche das irgendwie zusammenzubringen. Und genau, meine Arbeit ist ja so eine Art Mini-Forschung, Kunst und Fahrradfahren. Und bei mir hat sich das ja irgendwie organisch so entwickelt, dass ich das zusammenbekomme. Und ich merke jetzt so nach diesen ganzen Jahren auch wirklich diese ganzen Parallelen. Und zum Beispiel abstrakte Kunst verstehe ich halt so, man steht vor einer Leinwand oder vor einem Untergrund und du fängst an zu malen, aber nicht ohne Ziel, aber ohne einer figürlichen Idee. Und ich habe das so ein bisschen mit so Bikepacking-Reisen verglichen, weil du hast alle Tools, ja? Du hast das Fahrrad, du hast die Taschen und so weiter, du hast die Pinsel, du hast die Farbe und dann geht's los. Und du weißt eigentlich gar nicht, was auf dem Weg so passieren kann. So. Und das finde ich auch beim Bikepacking so cool, ja? Und aber du hast auf jeden Fall die Tools, auch darauf zu reagieren. Und das ist irgendwie bei der abstrakten Kunst, sehe ich das so ein bisschen ähnlich. Und das ist so ein bisschen das Projekt, was ich jetzt für Brompton gemacht habe, weil ich habe dann vor diesem Rahmen gesessen und gesagt, okay, und jetzt lasse ich fließen.
Und dieses Fließen, also bist du da, weil wenn du das so als Forschungsreise auch beschreibst und bist du da irgendwo an eine Hürde gekommen und hast, okay, das musste ich jetzt lösen, also gab es da was, hat sich das Brompton dir gefügt?
Oder es hat sich zusammengeklappt und ist gegangen.
Genau. So nicht mit mir. Aber ich meine, also gerade Promptens, das sind ja auch nochmal wieder andere Arten von Fahrrädern. Wir lieben beide Promptens. Wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wie sich unsere Art zu reisen verändert hat, wie wir erst das alles einfach immer belächelt haben und auf einmal, du hast jetzt zwei, ich habe mittlerweile auch zwei, Timo hat auch eins, also in der Familie haben wir drei und ich glaube, das letzte Rad, was ich hergeben würde, wäre das Brompton.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja süß.
Ja, naja, einfach, weil es für mich als, wir haben kein Auto, so viel mit Mobilität und so zu tun hat. Und wenn man wirklich so aus diesem Aspekt her denkt, das mobil zu sein, auf zwei Rädern, dann gibt mir das Brompton eigentlich die größtmögliche Freiheit. Mhm. Klar würde ich eine Bikepacking-Tour immer eher mit meinem Gravelbike oder so fahren, wobei auch schon Leute das Transcontinental Race mit dem Brompton gefahren sind, so, ne? Ja, aber ja, krass, also wir sind auf jeden Fall begeistert. Ja. Und das Brompton ist ja trotzdem, also ich sehe es auch als eine Art Objekt. Du hast es nicht wie ein Fahrrad, das hängt irgendwo an der Wand, klar, das ist dann auch ein Objekt, natürlich, aber du faltest es halt zusammen, es steht dann kompakt, gerne auch mal in so einem quadratischen Regal, so. Und das ist ja nochmal eine Dimension, die du dann ja auch mitdenken musst, wenn du so einen Rahmen designst. Wie ist es denn eigentlich im zusammengeklappten Zustand?
Ja, Johanna, ich kann es dir nicht beantworten, aber ich habe darüber nachgedacht, weil ich dachte, ja, es klappt sich zusammen und dann hast du ja verschiedene Ebenen.
Ja, genau.
Und ich habe das schon farblich so angelegt, dann, dass sich das irgendwie vielleicht interessant dann zusammenfalten lässt. Die Räder sind jetzt diese Woche angekommen. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, deswegen, ich habe keine Ahnung.
Ach, okay.
Aber ich bin richtig gespannt, was passiert, wenn ich die zusammenklappe und wie das dann so wirkt.
Ja.
Also.
Oh, ich auch.
Ja, ich auch.
Kurz, ne, wir sprechen jetzt hier, es ist Mitte Februar. Ja. Du bist gerade auf einer Künstlerresidenz auf Rügen. So haben wir es. Ja. Genau, du bist nämlich gar nicht zu Hause. Genau. Sonst hättest du wahrscheinlich sofort angeguckt. Ja. Genau. Und jetzt bist du gerade bei mir in Hamburg. Nein, nur dass wir es hier. Also
Kontext,
nicht, genau. Kontext. Ja, krass. Mhm. Okay. Also spannend. Und was hast du da so, also überlegt man dann so, ne, Tiefe erzeugt man ja mit dunkleren Farben, macht man dann Fading oder das wäre ja jetzt überhaupt nicht das, was an Hilma af Klinte, also Fadings hat die, glaube ich, nicht gemacht. Jetzt eher so
große Bilder gemalt, wirklich riesig. Und was mir bei ihr immer aufgefallen ist, ist diese weißen Linien, dieses Linework, was sie gemacht hat. Und das habe ich mit übernommen auf die Räder.
Ja.
Und weiße Linien auf sehr, sehr bunten Farben, das ist so, was ich versucht habe. Ich habe große Pinsel benutzt, das würde ich sonst nie machen.
Ja.
Richtig aufgetragen.
Okay.
Ja.
Also, wow.
Ja.
Und dann hast du quasi den Rahmen angemalt, wahrscheinlich die Gabel oder wie?
Die Gabel nicht, aber dieses, dieses Dreieck.
Ja.
Dann dieses Mittelstück und dieses Lenkerteil. Also es waren drei.
Ah, ja. Okay. Ja.
Drei Stück.
Oh, so spannend. Mhm. Also ich vermute mal, es wird dann davon auch Bilder geben. Es wird
Video geben, wo ich auch ein bisschen darauf eingehe. Wir haben viel so Work in Progress auch gefilmt.
Ja.
So, ich habe das in einem Studio von einem befreundeten Videografer gemacht, wo wir uns auch so ein bisschen ateliermäßig einrichten konnten und ich konnte da halt einfach arbeiten und er hat mich dann gefilmt.
Ja,
also cool. Nicht die ganze Zeit, weil es dauert und er ist immer ein bisschen mit reingesprungen und so.
Ja.
Ja, das wird, glaube ich, cool.
Ja, und jetzt bin ich tatsächlich, wenn wir mal ins Praktische kommen, da hatten wir besprochen, dass es vielleicht ganz cool ist, mal so darüber zu sprechen, was geht eigentlich? Weil das war mir damals, da habe ich wirklich hart recherchieren müssen für. Und du ja auch, hast ja eben auch schon erzählt. Deswegen finde ich es auch richtig cool, dass du ein bisschen was mit uns teilst. Nehmen wir doch mal meinen Rahmen. Ich habe den jetzt hier stehen. Und das Einfachste wäre, ich schmirgel den jetzt auch fertig und gebe ihn irgendwie, suche mir eine Farbe aus und lass ihn pulvern.
Mhm.
Pulverbeschichtung. Genau, wird ein Pulver aufgetragen und mit so einer Maske und so, ja, mit so einem Ding da.
Ich weiß gar nicht, wie das aufgetragen wird, ehrlich gesagt.
Nee. Ja, das wird so, also so ein Sprühding.
Okay.
Also im Grunde wie aus einer Sprühdose, nur dass es halt ein Pulver ist.
Okay.
Und dieses Pulver würde aber so direkt wieder abgehen. Das ist nicht fest. Und das muss dann halt in diesen Ofen da rein.
Ja.
Ich erzähle jetzt bestimmt, irgendeinen Begriff benutze ich jetzt bestimmt, der nicht korrekt ist, aber genau, es wird in so einen Ofen reingeschoben und das ist ja das, was man haben muss. Das Pulvern könnte man ja sonst auch selber machen. Genau, und das wird dann genauso eingebrannt. So verstehe ich das. Dann kann man halt, ne, es gibt so richtig Anlagen bei der Fahrradmanufaktur, ist also eine ganze Anlage, da hängen die vorher in so Haken bestimmt auch nicht, aber die hängen irgendwo dran, dann laufen die da an so einem Fließband, also oben rein, werden erst gepulvert und dann laufen die dann in diesem Ofen, glaube ich, oder werden dann direkt auf so Ständern in den Ofen reingeschoben. Also das kann man tatsächlich eben individuell machen lassen oder halt auch in großen Massen relativ einfach. Oder es ist ein recht stabiler Lack. Du kannst auch, das ist auch immer so die Frage, viele mögen ihre Rahmen ja raw, ne? Und das ist natürlich auch, raw bedeutet einfach nur ein Klarlack drauf oder gar nichts, geht auch theoretisch. Man kann den auch mit Klarlack pulvern, aber der ist nicht so robust wie eine andere Pulverbeschichtung. Jetzt habe ich eben schon gesagt, man kann den auch mit Leinöl einölen, ne? Da muss man nur immer nachölen, so wie Holz, weil sonst rostet dir das Ding weg. Dann gibt's noch eine Möglichkeit, Anodizing, wie heißt das?
So heißt das.
Heißt so, cool, habe ich mir gemerkt. Günstig und pragmatisch ist einfach pulvern, ist aber zum Beispiel schwerer als eine Lackierung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ginge auch, aber zum Beispiel, was du mit einer Lackierung machen kannst, ist halt ein Fading oder spezielle Lacke nochmal anmischen, sowas, oder abkleben und drüber lackieren. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Das ist jetzt quasi mein Wissen, was ich habe bis jetzt. Jetzt geht es darum, was kann ich eigentlich selber machen? Weil vielleicht will ich den ja auch selber anmalen.
Also ich würde jetzt erklären, wie ich das machen würde. Ist auch kein, ist ein langwieriger Prozess so ein bisschen, weil also ich würde irgendwie immer empfehlen, mit einer professionellen, mit einem Lackierer zusammenzuarbeiten. Weil wenn du jetzt einmal anfängst und das auch wirklich so individuell gestalten willst, dann soll das ja auch halten und du willst damit ja auch wahrscheinlich verreisen, etc. Und deswegen, also genau, und du hast, was ist denn das eigentlich für ein Material? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Das ist Stahl.
Das ist Stahl.
Ja.
Okay, genau, du hast ja jetzt einen nackten Stahlrahmen und Stahl und Aluminium ist quasi, kannst du gleich behandeln, sag ich jetzt mal. Und was jetzt wichtig wäre, ist, dass du erstmal eine Grundierung drauf hast, die ist meistens so weiß oder grau. die ist quasi auf das Material abgestimmt. Und dann kommt es darauf an, dann hast du quasi einen grauen Rahmen und dann würdest du dir irgendwie eine Grundfarbe aussuchen wollen. Sag doch mal eine schöne Farbe.
Lila.
Lila. Ja, Fliederlila zum Beispiel. Genau. Ist ja meine, also Pastellia ist meine Lieblingsfarbe.
Ich auch sehr gern.
Ja, das wäre auch ein toller Untergrund, um dann mit einer kontrastreichen Farbe darauf zu zeichnen. Weil du wirst zeichnen, Johanna. Ne? Seien wir doch mal ehrlich zueinander.
Ja, okay, zeichnen.
Genau, dann hast du, genau, das ist die Grundierung drauf. Dann hast du den Basislack drauf in Fliederlila. Und dann kannst du dann, ab dann kannst du eigentlich so tun, als wäre es ein Blatt Papier. Mit den richtigen Vorkehrungen, also staubfrei, fettfrei, du trägst Handschuhe. Und dann, ja, ich habe halt zum Beispiel, mein Lieblingsstift ist von Molotow. Das sind halt so Graffiti-Stifte, das ist ein Acryl-basierter Stift. Den gibt's auch mit verschiedenen Spitzen. Dann kannst du dir überlegen, okay, in welche Richtung soll's gehen. Ich würde immer so ein paar Vorzeichnungen machen und dann geht's los. Du kannst das Gleiche auch mit Pinsel machen, also dass du mit Pinsel in Farbe tauchst und dann aufträgst und ja, und dann trägst du deine Designs auf und am Ende muss es geklarlackt werden und da empfehle ich auch einen Fahrradlackierer deines Vertrauens, weil Klarlack zum Beispiel ist sehr dünn, ein sehr dünner Lack, der wird auch mehrmals aufgetragen und da hast du dann irgendwie die Gefahr, wenn du es selber machen würdest, dass du irgendwie so Tropfen hast und dann wird es nicht schön. Und der Lackierer oder die Lackiererin, die Schleifen polieren das am Ende, dass es auch schön glänzt. Und dann ist wirklich unglaublich. Also ich bringe, also als ich in Belgien gelebt habe, hatte ich einen Fahrradlackierer, der war super krass, der war richtig, richtig gut. Da habe ich immer meine bemalten Sachen hingegeben. Und dann bin ich 3 Wochen später wiedergekommen und es war so, es poppt nochmal so richtig raus, was du darauf malst. Also wirklich, es ist unglaublich, was ein guter Klarlack nochmal rausholt. Und ja, das wäre so meine Vorgehensweise. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du wirklich so wirklich DIY im Hinterhof dir so einen Lack darauf haust. Was auch geht so. Also mit Spraybike kann man wirklich sehr kreative Sachen machen, weil es ist eine Art Pulverbeschichtung, so beschreiben die das immer. Ist ein bisschen gröber, ist nicht so fein wie eine Nasslackierung. Aber genau, wenn das Budget es nicht anders hergibt, ist das auch völlig in Ordnung. So. Und man hat Spaß dabei, also wenn man es selber macht.
Genau, also dieses Rad, was wir damals angemalt haben, oder besser Timo, mein Bahnrad, was ursprünglich mal Jim Marvin Jung angemalt hat, und wir
nochmal die Geschichte.
Aus Zeitnot hat er das alles selber gemacht, aber er hat auch nicht zum ersten Mal eine Sprühdose in der Hand gehabt, muss man dazu sagen. Das ist auch gut geworden, aber es gibt auch so eine Lacknarbe irgendwo. Ne? Ja. Also genau, aber der Plan war auch, das nicht selber zu machen. Ich glaube, grundiert war es eben noch. Das hatten wir noch machen lassen. Und dafür quasi den zweiten, für den Klarlack, hat es dann zeitlich nicht mehr gereicht. Sonst wäre es halt nicht fertig geworden. Ja. Ja, okay, cool. Also zeichnen, ja.
Ja, oder du machst es halt auch abstrakt. Also, und gehst mit einem großen Pinsel daran. Also man muss da gar keine Angst haben.
Ja.
Solange am Ende ein Klarlack drüber kommt, sind da wirklich keine Grenzen gesetzt erstmal. Und da, also es gibt halt, also man kann ja so viel mit Farbe machen und mit Farbkombinationen und da kann man dann einfach loslegen. Ich würde da gar nicht so groß irgendwie so versuchen.
Du bist ja auch Panorama und ich bin nicht.
Stimmt, ich bin Panorama. Du bist Detail.
Detail.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du dann irgendwo so am Steuerrohr sitzt und dann so ganz dich verzettelst mit so einem ganz dünnen Pinsel.
Genau, das wird passieren. Aber ich meine, wenn man darum weiß, kann man ja dem schon entgegenwirken. Ja. So, ne? Aber ja. Das finde ich auch das Schwierige, den Rahmen als Ganzes zu sehen. Deswegen bin ich auch so begeistert, weil das fehlt mir so ein bisschen, das große Ganze erstmal zu sehen. Machst du dir vorher Skizzen, also machst du so Designentwürfe oder gehst du direkt an den Rahmen?
Ja, also ich mache nie so technische Skizzen, wo kommt was hin? Absolut nicht. Was ich mache ist, wenn zum Beispiel für Toni Martin diesen Auftrag. Da habe ich einmal alles, also alle Elemente, die die haben wollten, die wichtig waren, aufgezeichnet als Illustration und habe gesagt, in die Richtung wird es gehen. So. Auf dem Rahmen ist es nachher alles natürlich ganz anders, weil ich muss immer gucken, wie viel Platz bleibt mir noch bis zum nächsten Rohr. Und dann kommt da eine Schweißnaht, die will ich aber irgendwie vielleicht anmalen oder nicht anmalen. Also sind ja immer diese kleinen Mikroentscheidungen, die du ständig machen musst. Aber jetzt sowas Abstraktes, da habe ich einfach ein richtig gutes Gefühl für Farbe und Form und dann geht's los. Und das war ja zum Beispiel auch Teil des Konzepts, ne? Dass ich halt eben kein Konzept habe. Planlos geht der Plan los.
Ja, ja. Aber du hast keine Seancen abgehalten.
Nein. So, das ist so, das, genau, das ist ja so die, der Aspekt von Hilma af Klint, den ich natürlich spannend finde, aber wo ich dann irgendwie auch mit meiner Kapazität so ein bisschen raus war. Aber hast du da nochmal irgendwie?
Also jetzt recherchiert, ne? Das ist so ein Bereich, das war wohl damals ja dieses ganze Okkulte total en vogue.
Super.
Und sie ja. hat irgendwie, es wird so beschrieben, dass sie irgendwie quasi die Bilder wurden ihr aus, quasi, sie hat sich als Medium gesehen, ja. und man hat ihr gesagt, wie man die Bilder malen soll.
Genau.
Jemand hat Stimmen verschiedene, es gab irgendwie drei verschiedene Stimmen, die ihr das gesagt haben. So habe ich jetzt, habe ich es eben gelesen noch. Und genau, man hat dann aber nachher schon sehr detaillierte Skizzen auch bei ihr gefunden. Und ja, und ein Aspekt ist, die ist, also dass das bei ihr auch so ein bisschen ins Esoterische abgedriftet ist. Da muss man ein bisschen gucken. Sie ja. irgendwie war mehrfach bei Rudolf Steiner.
Ja.
Da muss man eben auch kritisch bleiben, was sie da gemacht hat. Aber es war eben damals so der Trend. Und der ja. hat sie auch, sie hatte sich immer vorgestellt, dass sie da auch mit ausgestellt wird, hat er wohl auch nicht gemacht. Also da war eben dieses Männer-Frauen-Ding und ihre Seancen. Da gab es aber wohl so eine Frauengruppe, De Femme. Also da haben die eben diese patriarchalen Strukturen auch ein bisschen mit aufgehoben, weil weibliches Medium, männliches Medium, das war gleichwertig.
Ja.
So. Und das kann man eben auch so sehen, dass sie da, wo vielleicht einen Ort geschaffen hat oder gefunden hat, wo sie eben vom Patriarchat betroffen war als Frauen, als Frau.
Ja.
Sie war auch lesbisch.
Ja.
Tatsächlich. Und hat offen so Frauenbeziehungen gehabt und so. Das war ja Anfang des 20. Jahrhunderts, 1906, irgendwie so um den ja. Dreh. Ja, das, genau, da war sie wohl auch Pionierin. Also es war wohl eine krasse Frau.
Auf jeden Fall, ja.
So. Spannend. Ich weiß, wo dieses sich auf quasi das Objekt einlassen und mit dem Objekt zu arbeiten und sich quasi in diesen Prozess inspirieren zu lassen. Also ohne vorher eben das alles durchgeplant zu haben.
Ja, sich auch so in dem Prozess so ein bisschen zu verlieren, ne?
Ja.
Also genau, das ist ja, dass man nicht so irgendwie immer das Endprodukt oder so vor Augen hat, sondern wirklich den Prozess auch zu feiern und auch zu akzeptieren. Ja, es lief natürlich nicht immer super geradeaus, sondern man fängt ja auch irgendwie an zu zweifeln, wohin geht's und so. Und dann ist dieses Reagieren so wichtig, was ich halt auch beim Fahrradfahren dann immer so sehe, diese Parallelität, die ich halt vorhin angesprochen hatte, ne? Dass du reagieren kannst und damit arbeiten kannst und
ja.
nicht so das Brompton vom Tisch fegst, theatralisch und rausläufst, nein. Aber genau. Und ich glaube, das ist so, ja, diese Prozesse einfach passieren zu lassen und da auch zu wissen, also ich finde bei abstrakter Kunst zu wissen, wann Schluss ist, voll spannend. Wann ist es fertig?
Das ist wahrscheinlich mit so das Wichtigste.
Ja,
ne?
Weil du kannst halt irgendwann überladen und dann ist die Grundidee irgendwie gar nicht mehr sichtbar und man guckt darauf und denkt so, wow, bei mir im Kopf dreht sich alles. Ja, das
ja.
ist auch spannend.
Und auch da nochmal spannend, also wer da jetzt sich auch vielleicht so ein bisschen reinlesen oder gucken, es gibt ja eine Doku, Biografie, die Graphic Novel, wir verlinken dann nachher so mal die wichtigsten Sachen, weil man kann ja auch selber nochmal weiter recherchieren. Sie war auch so die erste, und das ist jetzt auch wieder interessant, sie hat ja für ihre Zeit in riesengroßen Formaten gearbeitet. Mhm. Sie musste, das waren ja Bilder, die waren groß wie Scheunentore. Mhm. Ich glaube, die Großen irgendwie hat sie dann die Ausstellung genannt. Dann hat sie irgendwie in 2 Monaten 10 von diesen Bildern gemalt. Ich glaube, so ein bisschen war das. Und das ging nicht mehr auf einer Staffelei, man konnte die nicht mehr an die Wand lehnen und die lagen auf dem Boden und sie ist da auch draufgegangen, so barfuß, so wird das beschrieben. Und das finde ich eigentlich auch gespannt, dass du da dir eine Künstlerin gesucht hast, die groß gearbeitet hat und das auf ein Objekt überträgst wie das Brompton, das ja klein und kompakt wird.
Ja.
So, also das stelle ich mir, weil wenn man sich die Bilder anguckt, ne, Suchmaschine, guckt mal rein, das sind ja sehr große, klare Formen, also zumindest in denen. Da sind ja auch andere Sachen gemacht, aber sehr große, klare Formen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Das,
ciao.
Ja. Hast du das zum ersten Mal gemacht, dass du dich, dass du auch so ein Projekt, ist ja auch eine Auftragsarbeit, dass du dich da von einer Künstlerin oder einem Künstler inspirieren lassen hast?
Ja, so konkret schon. Und es war auch, glaube ich, eigentlich auch nur möglich, dass Brompton da so offen ist. Und auch so, das ist ja so spannend, ne? Wenn du Künstlerin oder Designerin bist, musste ich sehr lange lernen, dass wenn du halt sagst, okay, das ist meine Vision, das ist mein Konzept, dass du dann in Ruhe gelassen wirst. Das schaffen nicht alle Menschen, das schaffen auch nicht alle Auftraggeber in so. Dass das, was ich vorschlage, das ist halt so mein Konzept und das ziehen wir dann so durch. Und das funktioniert mit Brompton richtig gut. Und das ist total wichtig, auch KünstlerInnen sein zu lassen. Und deswegen konnte ich da auch so ausladend irgendwie mir Konzepte überlegen und war total frei.
Ja, voll cool.
Ja.
Ja, das können wirklich nicht alle.
Nee.
So.
Also gut, bei Auftragsarbeiten, wenn das halt so persönlich ist, dann will ich das auch so, ne? Aber wenn das halt wirklich so eine freie Arbeit wird, dann muss ich auch in Ruhe gelassen werden, weil sonst klappt es wirklich nicht. Ich kenne das halt von früher. Ich habe ja auch mal als Designerin gearbeitet und so. Und dann rücke ich so sehr von mir selber ab, dass das am Ende quasi ein Zusammenschluss von mehreren Meinungen wird. Und das ist unklar und brauche ich dann nicht machen.
Ja.
Ja, genau.
Ja, ne, dieses Spannungsfeld, wo wir uns bewegen und genau, das Radikalste ist wirklich die radikale Freiheit in dem Moment.
Richtig, ja.
Ja.
Genau, und also mir wird es auch wirklich im letzten halben Jahr immer klarer, diese Verbindung von Radfahren und KünstlerInnen. Und ich treffe ja auch so gerne so Leute, die halt auch in diesem Spannungsfeld sich bewegen. Und ich sehe da irgendwie diese Verbindung und versuche das immer irgendwie weiter zu forschen, zu erkunden, ja. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig dann in meiner Arbeit.
Ah ja, ich glaube, da können sich viele, die frei arbeiten und irgendwo einen gestalterischen, künstlerischen, schaffenden Anteil haben, wiederfinden. Ja. Jetzt haben wir ja ziemlich viel über deine Arbeit am Rad gesprochen. Das ist jetzt ein komischer Begriff.
Am Rad drehen.
Am Rad drehen, genau. Du machst aber ja noch andere Sachen. Zum Beispiel dein Projekt, warte mal, Assi-Ponys oder so?
Assi-Fohlen.
Fohlen. Fohlen. Guck mal, ich war nah dran.
Ja, klein, auch klein, ne? Assi-Fohlen, ja.
Oh, Assi-Ponys will aufpassen.
Mega.
Ja, und ihr habt richtig geilen Merch.
Ja.
Und das ist so ein kleines Künstlerkollektiv, oder genau, wie?
Wir sind so.
Ihr seid auch Femme, oder?
Ja, wir sind auch Femme, aber wir haben manchmal einen Gastfohlen zum Beispiel. Da sind wir dann offen für alle. Aber genau, der Kern ist weiblich. Wir sind ein Rostocker KünstlerInnen-Kollektiv. Ja, und wir lassen, naja, die Fohlen auf die Koppel. Und das meinen wir so. Genau. Also ich bin auch im Kunstkosmos unterwegs. Habe jetzt auch angefangen auf Leinwänden zu malen. Also das mache ich schon länger, aber jetzt wird's intensiv. Ich bin ja gerade auch auf einer Malresidenz auf Rügen. Und mal zusammen mit Arkadi große Leinwände. Und da geht's auch sehr viel um Natur, sehr viel um Mensch und wie bewegen wir uns in der Natur und welche Spuren hinterlassen wir. Genau. Und genau, ich bin halt Künstlerin, aber in Rostock fahre ich auch Kurier. Das ist ja auch noch so eine Leidenschaft von mir. Da dreht sich dann eher so meine Welt um Mobilität und wie wollen wir eigentlich in Städten leben. So, das ist irgendwie mir auch total wichtig. Bin in diesem Kollektiv seit 4 Jahren und ja, ich fahre ein bisschen länger Kurier schon. Und diesen Ausgleich, das ist eigentlich so perfekt für mich. Genau.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also genau, Winter in Rostock ist hart irgendwie, finde ich. Der letzte war auch wieder sehr, also so wechselhaft, unglaublich. Da ein Tag klatscht dir der Schnee ins Gesicht und dann hast du wieder Sturm und so. Und diese kleinen Grenzerfahrungen helfen mir, durch meinen Alltag zu kommen. Ja.
Bist du eigentlich ursprünglich aus Rostock oder ja, warum? Ja, fast.
Ich bewege mich im Dreieck zwischen Rostock, Antwerpen und Berlin.
Okay.
Ja, genau.
Cool. Und warum Antwerpen?
Da bin ich mal für ein Praktikum hingegangen und dann habe ich da quasi einen Partner kennengelernt und dann ich habe mehrere Jahre gelebt und ja, aber ich bin ja jetzt wieder ein zweites Mal da gewesen für 2 Jahre, genau. Einfach so ein bisschen unterwegs sein.
Antwerpen ist so eine Stadt, so ein bisschen, glaube ich, ja, so viel, also, oder vielleicht ist es nur bei mir so viel kriegt man, also ist jetzt nicht irgendwie bekannt für irgendwas.
Aber doch bekannt für was. Das ist ja, ja spannend. Niemand weiß, schon. Wo das liegt. Alle ja. denken immer, ich meine Amsterdam, nein, ich meine Antwerpen und das liegt in Belgien, nicht ja. in den Niederlanden.
Ja.
Und Antwerpen ist bekannt für Fashion. The Antwerp Six zum Beispiel, für sehr viel Design, für Architektur, steht noch sehr viel Jugendstil herum, tolle Architektur, die Leute sehen mega schick angezogen aus. Antwerpen hat die größte orthodoxe jüdische Community. Das ist super spannend. Man kann, also Diamanten, Hafen, es gibt ganz viel Antwerpen ja. und eine riesige Fahrrad-Community, weil es ist Belgien, ne? Und
ja.
die leben das.
Ja.
Und das ist so cool, in Belgien in den Herbst- und Wintermonaten zu sein, weil du hast jedes Wochenende Crossrennen mit Van der Poel, mit Wout und so weiter. Und das ist deren Dorffest, ja. Und es ist so, es ist herrlich. Also da Nachmittag hin, Pommes, Bierchen oder irgendwie und dann die Leute da auf den Kurs rumschreien und man läuft und ach, es ist herrlich. Ja. Und du, also alle sind da, weißt du?
Ja.
Die Familien kommen da geschlossen, gucken Wout von Art beim Fahrradfahren zu und dann geht's nach Hause.
Ja. Ja, ich kenne die ganzen Bilder, war ich noch nie, ja. aber ich kenne, das ist kann man sich hier gar nicht vorstellen, weil nee, Cyclocross ist hier so ein, in Hamburg passiert ja sogar total, noch recht viel, ja. aber ansonsten absoluter Randsport.
Mhm. Da ist es halt Nationalsport.
Ja.
Ja, und das merkt man auch. Und das merkt man auch, wenn man Fahrrad fahren will in Antwerpen, es ist ja so landschaftlich ganz schlimm da, sorry. Aber die Community ist strong und da wird viel Fahrrad gefahren. So.
Wir sind ja mal wirklich noch am Anfang unserer Fixed-Gear-Zeit 200K Took My Lady Away mitgefahren. Das war so ein Rennen fixed von Rotterdam nach Antwerpen, Samstag.
Okay.
Und dann zurück von Antwerpen nach Rotterdam mit Checkpoints. Und ohne, also du hast erst am Start die Checkpoints bekommen, musstest dann dahin. Und das war so eine der krassesten Erfahrungen.
Ja?
Ja.
Warum?
Das waren 2x100 Kilometer Rennen auf offener Straße. Damals hatten wir auch noch kein irgendwie so richtig Navigationsgerät. Wir kannten uns auch nicht aus. Das heißt, wir hingen an so einer Gruppe mit dran und mussten dann da auch dranbleiben. Sonst hätten wir gar nicht gewusst, wie wir irgendwie jemals wieder nach Hause kommen. Aber total nett natürlich, also organisiert von diesem Kollektiv mit Saskia und wie hießen die denn noch? Also es war so ein Rotterdamer Kollektiv. Leider danach irgendwann hat es nicht mehr stattgefunden. Ja, das war einfach das ist schon crazy.
Geil, wie früher alle unterwegs waren, ne? Also
ja.
teilweise finde ich es jetzt ein bisschen schade, wie überprepared man sein kann so und sich dann auch ein bisschen so dieses Abenteuer, was man ja eigentlich erleben will, so ein bisschen nimmt mit diesen ganzen Equipment und so.
Ja, ein bisschen hat man es jetzt einfach, indem man eigene Touren fährt, finde ich.
Mhm.
Also das, was du erzählst, ne? Einfach los. Du warst ja in Spanien,
mhm.
jetzt im Dezember.
Im Dezember, ja.
Wo seid ihr da gefahren?
Wir sind, das war voll cool, also wir sind nach Girona mit dem Zug gefahren. Das hat mich 2 Tage gedauert.
Ja, glaube ich.
Von Rostock aus mit zusammengepacktem Bike, war auch im TGV schwierig, weil der ist ja so ein bisschen enger als ein ICE, war ein bisschen nervös. Aber hat alles super geklappt. Also wir sind 2 Tage Zug gefahren, sind dann in Girona angekommen. Ich wollte schon mal nach Girona. Warst du schon mal da?
Nee, aber ich, ja klar, würde ich auch gerne mal hin.
Wir haben sie alle gesehen, Johanna. Oh. Es war natürlich gerade Trainingslagerzeit. Und dann waren wir in dem tollsten Fahrradcafé, was du dir vorstellen kannst morgens. Und wir waren aufgeregt, also meine Freundin Kerstin aus Stuttgart und ich. Und dann sind wir losgerollt und dann sind wir quasi die Küste runter über Barcelona, Valencia bis nach Alicante und hatten da noch ein paar Tage. Bin ich von da so ein bisschen alleine weiter. Immer so Tagesausflüge. Ja, wir hatten gar keinen Plan. Also wir haben uns das Zugticket da gekauft und dann geguckt, wie wir so jeden Tag machen, wie wir auch Bock haben und so. Und wir haben auch echt in wirklich komischen Orten übernachtet teilweise. Weil man muss schon sagen, das ist sehr, sehr touristisch und ausgebaut da. Also man kann sich da nicht so gut verstecken an der mediterranen Küste. Und deswegen waren wir zum Beispiel eine Nacht, das sind ja kilometerweit so Orangenplantagen. Und dann waren wir in so einem alten Haus, was verlassen war. Es war wahrscheinlich von irgendeinem Bauern oder so. Es war echt mega räudig. Aber neben der Straße, wir konnten morgens direkt weiter und so, war okay. Aber ich glaube, wir hatten beide so ein bisschen Angst neben der Aber wir haben es irgendwie geschafft. So. Und dann ist ja so, also ich habe das so bei Bikepacking, wenn so Abend wird, dann ist immer so, oh, ich will jetzt schon irgendwie irgendwo ankommen und safe und hier kochen und so. Und damit ich halt so die Nacht durch gut schlafen kann. Und dann hast du ja manchmal so Nächte, die laufen nicht gut, ne? Aber wenn die Sonne aufgeht, dann ist der nächste Kaffee nicht weit. Und dann ist alles wieder gut, weißt du? Und dann kannst du so in den Tag starten und dann geht's wieder. Und dann ist eigentlich alles wieder vergessen. Ja. Exkurs in Bikepacking-Feelings.
Aber genau, weil da, ich meine, manchmal hat man ja auch ein Bedürfnis nach mehr Planung, das merke ich auch. Manchmal, das verändert sich ja auch, ne? Wie man gerade so drauf ist, also wie man gerade so aufgestellt ist. Mhm. Timo und ich genießen es manchmal auch einfach wirklich so kurze Sachen und dann so 3 Hotels dazwischen zu buchen. Also, ne, dass man einfach weiß irgendwie, das ist abends warm und man kriegt was zu essen, man hat eine Dusche. Und ich bin aber auch schon komplett anders unterwegs gewesen.
Ja, so. Ich finde das auch wichtig, da irgendwie nicht so dogmatisch ranzugehen. Also es soll Spaß machen.
Ja.
So, das ist ja, im besten Fall ist das ja Urlaub, ne? Und dann sich da so zu stressen, das ist ja Quatsch.
Ah ja, schön. Wir überlegen auch gerade, was wir diesen Sommer machen. Mein Wunsch wäre, oder das, wir haben ja jetzt beide Allroad-Bikes gebaut, dass wir damit im Sommer eine Tour fahren.
Habt ihr schon irgendwie einen Ort oder so?
Nee, noch gar nicht.
Okay.
Und Züge müsste man langsam buchen, wenn man noch, also so günstig Nachtzüge oder so bekommt. Weil ich finde ja Nachtzug fahren ganz cool.
Ja, habe ich ja jetzt auch rausgefunden, dass es das gibt. Ja. Also es wird jetzt bald mehr ausgebaut. Ne?
Genau.
Wir waren ja dieses Jahr alle, letztes Jahr, es ist Mitte Februar und ich krieg's noch nicht auf die Reihe, da, ne? Also ich kann das nicht. Letztes Jahr waren wir alle in Budapest für die europäischen Kuriermeisterschaften. Und da sind auch alle mit, also entweder sind sie hingefahren oder halt mit Nachtzug gekommen. Das war so cool.
Ja. Ja, Nachtzüge sind auch geil. Ja. Also wir haben das auch mit den Kindern schon gemacht. Man muss halt rechtzeitig buchen, sonst ist es halt wirklich sehr teuer.
Oder man muss halt sitzen. Also ich bin zurückgesessen eine Nacht.
Okay, ja, da nicht. Wie ist das? Kann man da trotzdem schlafen?
Ja,
oder?
Also es sind ja so 6er-Abteile.
Ja.
Und ich habe dann so auf 2 Sitzen gelegen, mich zusammengefallen. Ja, das machst du halt mal und dann weißt du auch, nächsten Tag kann ich wieder im Bett schlafen und dann ist es okay. Also ich bin ja auch schon so Sachen gewöhnt.
Aber
klar, ist nicht für alle so irgendwie.
Ja.
So mal gucken.
Ja, für uns war so ein bisschen, wir haben jetzt rausgefunden, weil Timo ist ja über 2 Meter groß und diese Liegen sind, also die Sitze, das wäre gar nichts. Und die Abteile sind aber auch unterschiedlich. Mhm. Und zurück hatten wir so ein 3er-Abteil. Wir hatten da nur unsere Tochter dabei. Und das war ideal.
Mhm.
Das richtige Luxus dann. Ich habe auch noch Schlappen hier. Eigentlich biete ich immer allen Hausschuhe an. Habe ich gar nicht gemacht, ne? Sonst hättest du Nachtzugschlappen hier angezogen, anziehen können. Ja, Ja, cool. Beobachtest du auch Trends? Also was so Farben und so weiter angeht. Also jetzt haben wir ja so ein bisschen, wir haben ja eben so ein bisschen kurz über so Fahrradtrends oder was wir so machen, weil man durchlebt ja das mit, ne? Und wir waren beide beim Fixed Gear, du bist auch Ultra gefahren. Und jetzt irgendwie so eher so im Bikepacking-Touren-Modus, was jetzt nicht unbedingt was mit Trends zu tun hat.
Aber doch aber irgendwie schon, finde ich.
Irgendwie natürlich, klar, wenn es mehr Leute machen.
Ja, oder eine Weiterentwicklung. Ne? Ja. Also, dass wir alle nicht mehr auf Fixed Gear hängen. Also, ich fahre immer noch Kurier-Fixed Gear so. Aber einfach aus pragmatischen Gründen. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie, weiß nicht, ob ich das beobachte. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie dabei. Und ich habe zum Beispiel auch voll viele Freunde so noch von den Fixed Gear Zeiten, so Bennett. Und wir fahren jetzt wieder eine Tour demnächst zusammen. Und früher haben wir halt alle auf den Rennen abgehangen und jetzt hängen wir halt in irgendwelchen Dörfern rum und fahren Fahrrad zusammen. Und
ja.
Man macht das ja dann irgendwie so mit.
Ja.
Also ansonsten beobachte ich gerade mit großer Interesse so diese eher so Designtrends im großen Peloton, also Tour de France. Wie die da zum Beispiel Cannondale, die dann irgendwie so Special Edition Bikes rausgeben und so weiter. Also das finde ich ja mega geil.
Und was wir ja im Grunde schon vor 10 Jahren gemacht haben.
Ja, ist ja spannend, ne?
Das ist irgendwie, halt so krass. Ja. Wie lange hat das jetzt gebraucht? Weil
ja, sie so 6, 7, 8 Jahre.
Ja, genau. Nicht ganz 10 Jahre, wie, ne? Aber
und die entdecken das gerade für sich da irgendwie neu. Also EF Cycling, ne?
Ja.
Die haben ja immer auch top, die arbeiten gleich mit Rafa zusammen. Ich bin nicht alles täuscht. Die haben auch immer super geile Rennanzüge. Ich finde es auch cool, dass die Frauen-Teams da irgendwie immer noch einen anderen Designansatz haben. Und das beobachte ich schon so. Und das merkt man. Und dass sie sich da übertreffen wollen und so weiter. Und ich glaube, das ist ja diese Belebung von diesem ollen Lizenzsport irgendwie so, dass das irgendwie jetzt wieder cool wird, ne? Der Magnus Kort mit seinem Schnubbi. Und du hast ja so richtige kleine Ikonen jetzt wieder im Radsport. Und das finde ich schon cool. Vor 2 Jahren hatte ich wieder Knie und musste dann endlich mal operiert werden. Und da war ich dann während der Tour de France im Bett und habe jede Minute Übertragung angeschaut. Und es war toll. Also da, ich habe das früher, das hast du wahrscheinlich auch mit deinen Eltern irgendwie geguckt.
Ja,
Tour de France war ja mal irgendwie, ne, mit Jan Ulrich.
Klar,
das war ja
natürlich. Ich habe mich Bergziege Johanna genannt.
So, bitte. Und jetzt lasse ich das wieder aufleben und interessiere mich dafür und halt auch aus diesem Design-Aspekt. Ja, aber spannend, dass du da dann jetzt die Brücke geschlagen hast aus dem Fixed Gear so. Ja, das ist so richtig Rock'n'Roll da teilweise.
Mm.
Man trauen sich ja was.
Ja, also mich wundert eher, also aber ja, hat mich die ganze Zeit schon gewundert, warum das so so altbacken immer noch war, so lang. Aber klar, sowas dauert natürlich. Und es ist ja auch genau die Entwicklung, ne, aus diesen Underground-Kunst-Zusammenhängen spreaden sich Trends. So. Und was du vorhin gesagt hast, es ist ja auch wirklich so, dass, also mein ehemaliger Teamkollege Owen Blandy von East London Fixed ist jetzt Koch bei Education First.
Lol.
Ja, der macht diesen Foodtruck. Das war immer sein Traum.
Geil.
Der war damals noch irgendwie Controller irgendwo und hat er aber immer schon nebenbei sich da ausgetobt. Genau. Und der, ich glaube im 3. Jahr oder so. Mhm. Ja. Und die Leute, also er ist nicht der Einzige, der irgendwo anders unterwegs war und jetzt in der Fahrradbranche im erweiterten Sinne dann oder da im Profisport irgendwo arbeitet, einen Job hat. Ja. Ich weiß, dass bei Rafa zum Beispiel ganz viele aus dem Fixed Gear Umfeld arbeiten.
Ja.
Übrigens bei Brompton auch.
Ach geil.
In London. Wir haben ein eigenes Werk und so, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Oh Gott, jetzt Brompton, aber genau, solche klar, und wenn die dann da irgendwann, weil klar, so ein Trend muss ja auch angenommen werden von denen, die entscheiden. So in irgendwie bei großen Brands.
Mhm.
So, wenn du dann irgendwann Menschen in so Entscheiderpositionen hast, die diese Trends damals mitgestaltet oder wie auch immer. Das, ja.
Ja, Also genau, dieses Individualisieren von eigenem Bike oder die Taschen oder die Klamotten, so, das merkt man ja schon länger, dass da irgendwie Interesse besteht. Ja. Deswegen gibt's ja auch so diese eher kleineren Messen, wo halt kleinere Brands auftauchen können. Deswegen gibt's so Spraybike und Workshops und wir machen irgendwie an unseren Fahrrädern Sachen. Also klar, und das übersetzt sich dann irgendwann natürlich ja. in die großen Brands. In,
ja. ja. Und noch über die anderen Trends? Wo wir hier schon mal dabei? Farben zum Beispiel?
Ja, also du musst wissen, es gibt ja immer eine Pantone des Jahres.
Ja.
Das ist dieses Jahr, oh Gott, es ist so ein Pfirsichton.
Ah.
So ein bisschen Miami-Vibes. So.
Okay, cool.
Finde ich. Hm. Aber es soll warm und flauschig sein. Ich glaube, das soll sich auch so ein bisschen, naja, wir haben gestern darüber gesprochen, weil wir ja den nächsten Kunstprojekt nochmal zu Caspar David Friedrich machen wollen und so. Und wie kann man jetzt die Romantik von früher, 1800, tralala, auf heute ein bisschen münzen so. Und was ist denn von der Romantik geblieben? Und man merkt ja schon irgendwie, dass durch diese ganze, die ganzen Krisen, die gerade irgendwie wirklich sehr omnipräsent sind und wir Zugang durch unsere Telefone 24/7 haben, dass man sich schon zurückzieht eher. Oder genau, manche gehen auch raus und sind auf der Straße, aber viele Menschen finden es überfordernd und gehen wieder zurück und besinnen sich auch gerne in der Natur auf die grundsätzlichen Dinge, whatever. Und ich glaube, zum Beispiel so warme, flauschige Farben, so hat Pantone das begründet, ist ein Thema, das ja, wir alle so ein bisschen Komfort brauchen gerade.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Aber ansonsten Trends, ja. Johanna, weiß ich nicht. Du wohnst in der Großstadt, ich komme aus einem kleinen
Dorf. Ich kann dir Buchcover-Trends, kann ich denen
erzählen? Ja, da habe ich immer, die sehen alle geil aus, muss ich sagen.
Ja, ich bin ja auch tatsächlich, ich lese ja sehr viel und habe das auch so für mich als schönes Tool gefunden, um runterzukommen, weil wir ja nicht sofort in die Natur hier raus können. Und letztes Jahr gab es irgendwie viele Cover mit so Schwimmbädern, da war irgendwie Wasser ein Thema. Auch viele Buchtitel und auch viele, genau, auch inhaltlich viele Titel, in denen es ums Meer oder um Inseln ging.
Ah, spannend.
Ja, aber das, also mit diesen Schwimmbäder-Covern, das ist mir besonders aufgefallen, weil es auch nicht immer unbedingt einen Buchbezug hatte oder wenn dann nur einen kleinen. Und dieses Jahr habe ich schon mehrere Vögel auf Büchern entdeckt und zwar so reiherartige Vögel.
Mhm.
Und da habe ich auch gedacht, ich habe meinen Buchladen des Vertrauens hier, Cohen und Dobernick, kann ich sehr empfehlen, unbezahlte Werbung. Ich liebe diesen Buchladen, weil ich reingehe und immer was finde. Und da habe ich gesagt, da ist schon wieder ein Vogel auf diesem Buch drauf. Und meinte sie, ja, das ist wirklich so. Ja.
Ja.
Also dieses Jahr Vögel.
Vögel.
Mhm. Ich habe mich mal mit einem Designer von Canyon unterhalten. Der hat mir auch was ganz Spannendes dazu erzählt. Er geht regelmäßig auf so Treffen, wo sich Menschen aus verschiedenen Branchen treffen, also von Fahrrad bis, weiß ich nicht, Badezimmer, Fliesen, Auto, dies, das, so. Und die machen dann so eine Art Workshop zusammen und bringen alle mit, was sie denken, was Trend wird.
Ach, spannend.
Und dann ist es wohl immer so, dass dann sich Sachen auf einmal wiederholen. Weil ich meine, wenn du ein Fahrrad designst, wie zwei Jahre wahrscheinlich vorher wissen, was wollen die Leute dann, ist es dann flauschig oder nicht? So, genau. Und und das meint er, das ist unheimlich wertvoll. Die Menschen, die dort sind, quasi bündeln ihre gemeinschaftliche Wahrnehmung der Dinge und ihr Know-how, weil sie schon lange in diesen Branchen arbeiten und eben designen. Und daraus bildet sich dann bei denen in dieser Gruppe ein Trend und der haut relativ häufig dann auch hin, so Vorhersagen zu treffen. Ja. Ja, wir haben noch nicht über Carbon gesprochen. Hast du schon mal Carbon angemalt?
Ja, ziemlich oft, ja.
Und wie unterscheidet, stimmt, die ganzen Felgen.
Ja, ich habe auch letztes Jahr von Rose so ein cooles.
Ach, das ist auch auf deiner Website.
Ja, das habe ich auch. Das ist super. Es ist so ein bisschen Carbon, also der war oh, ist der gepulvert oder lackiert? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es ist so vom Gefühl ein bisschen samtig, ein bisschen flauschiger tatsächlich zum Anmalen. Also es kommt ja so ein bisschen drauf an, wie so die Oberflächenstruktur ist, ne? Also so ein Stahlrahmen ist ja sehr kompakt und da sind die Poren nicht so offen. Ich hab super lange rumprobiert, weil die verschiedenen Stifte haben sich dann verschieden irgendwie verlaufen, unterschiedlich auf unterschiedlichen Oberflächen.
Okay.
Und Carbon funktioniert richtig gut.
Okay.
Und ich mag Carbon natürlich oder Carbonrahmen, weil die halt größer sind. Also da hat man Platz, so da kann man richtig mal einen auspacken.
Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Ist ja auch, also auch da bei Carbon sind natürlich auch die Hersteller viel freier in dem, was sie designen können.
Ja.
Bei Stahl bist du ja limitiert, bei Alu auch. Und bei Carbon geht ja jede Form.
Ja.
Wenn sie stabil ist, geht jede Form. Und gerade so, wenn man so die so Time-Trial-Maschinen so im Kopf hat, da ist ja auch viel Fläche. Sehr schmal, aber sehr flächig, weil dich das natürlich schnell macht.
Mhm.
So aerodynamisch ist das vom Vorteil. Und das bietet dir ja dann viel mehr Leinwand, Fahrradleinwand, ja. Okay, also auch da direkt mit dem Stift drauf.
Mhm.
Und dann kommt da ein Lack drüber. Mhm. Ja.
Ja, mit dem Klarlack, genau.
Okay, das macht dann auch dein Lackierer
des Vertrauens,
genau. Ja, Jule, ich glaube, ich habe dich so gut wie alles gefragt, was ich mir hier notiert habe. Hast du noch Lust, irgendwie so einen Ausblick zu geben, was für dich so ansteht? Gibt es irgendwie ein nächstes Projekt?
Ja, gute Frage. Ich bin in dieses Jahr gestartet, da wollte ich halt eine organisierte Person kurz sein und dachte, ich schreibe mir auf, was so meine Ziele sind, so, und dann versiere ich das an. Und ich habe mir auch eine To-Do-List geschrieben, die habe ich noch nicht umgesetzt, ist ja klar, weil ich bin halt keine organisierte Person. Aber manchmal habe ich dann schon so Momente, wo ich denke, okay, wo will ich denn eigentlich hin mit dem, was ich so mache? Und ich sage das Ziel einfach, man muss manifestieren, dann wird es schon irgendwie passieren. Genau, also ich habe halt dieses relativ lange und größere Projekt mit Brompton und das wird jetzt abgeschlossen und dann würde ich gerne darauf hinarbeiten, dass ich halt irgendwann in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine Person, eine Designerin werde von diesen Special Bikes für die Tour de France oder für irgendeine große, also für ein großes Team. Und das würde irgendwie, das wäre ziemlich cool, weil ja, das kann ich mir gut vorstellen für mich.
Mega.
Ja, ist hier oben, aber, also ich zeige jetzt nach oben.
Ja.
Aber das wäre cool. Ja,
aber wer, wenn nicht du? Also ja, ich meine, mit deinem Know-how.
Ja.
Also, ja, ich hätte, wir spreaden jetzt hier mal das Word.
Und ja, genau.
Meldet euch, seid schnell, nicht, dass euch jemand anderes zuvorkommt.
Gut, was? Genau, ja, das wäre cool irgendwie, dass man da eine Kooperation herstellt. Und ja, ich für meinen künstlerischen Weg sehe ich auch viele Projekte. Und ja, Kurierfahren, das ändert sich nicht. Das ist ja so die Baseline, ne? Und Fahrradfahren. Also ich bin nicht so eine durchgeplante Person, die sagt, okay, dann und dann bin ich da und da und da. Das, bei mir ist es wirklich sehr im Fluss. Also letztes Jahr war ich wirklich viel unterwegs, habe für viele verschiedene Brands gemalt, habe auch viel Graffiti gemacht und das kam wirklich immer irgendwie so 2-3 Wochen vorher und Jule, hast du Bock, hast du Zeit? Gravity Festival ist aufgeploppt mit Raphael und so Sachen, so wird es halt immer laufen, glaube ich. Und ich denke, ich werde unterwegs sein, wenn wir alle mal durch diesen grauen Winter durchgekommen sind. Und ja,
das ist der Apropos, Ort. Bist du dieses Jahr beim Gravity Festival? Es gibt ja 2,
ja,
bist du dabei?
Ich bin in Köln dabei, ja.
Ah ja, cool. Ja, sehr cool.
Ja, ich bin nämlich an dem Wochenende, wo es in Brandenburg ist, in Manchester für die Bespoked.
Ach, mega.
Ja, da gibt es eine, wie sagt man, eine Sequel, eine Fortsetzung unserer Zusammenarbeit. Da habe ich auch richtig Lust drauf, weil es war ein cooles Team, also es hat Bock gemacht da in Dresden. Und auch mitzubekommen, dass in Dresden so die Community so stabil ist, meine Güte. Also toll.
Wir waren auch absolut geflasht. Ja. Also als der neue Termin für Dresden rauskam, ist wieder, ich glaube, Anfang Oktober oder irgendwie im Oktober auf jeden Fall. Hab's jetzt noch nicht gemacht, aber eigentlich wollten wir direkt irgendwie alles buchen, weil wir werden definitiv wieder am Start sein.
Auf jeden Fall.
Das war so cool. Ja, Jule, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß bei Caspar David Friedrich.
Danke.
Sehr viel Gutes von der Ausstellung gehört. Und ich bin sehr gespannt auf alles.
Ich auch.
Was du machen wirst.
Ja, vielen Dank.
Super. Ja, ja, oder?
Ich weiß nicht, wie man einen Podcast abschließt. Das musst du machen.
Nee, das ist ja meine Aufgabe. Ja, der super. Ist jetzt abgeschlossen.